Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen to Wissen. Ich bin Liz Remter, Musik- und Kulturjournalistin vom Radiosender Byte FM. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für diese Folge nehme ich euch mit ins Körperforum in Hamburg, der Veranstaltungsort der Körperstiftung. Dort haben wir diese Folge Anfang Mai nämlich live aufgezeichnet, vor knapp 200 Menschen. Auch im Livestream konntet ihr dabei sein. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich mit der Historikerin Helena Barob sprechen durfte. Helena hat zu einem Thema geforscht, das bei vielen Menschen eine gewisse Faszination auslöst. Drogen. Kann man aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Helena hat sich im Rahmen ihrer Dissertation mit der US-Drogenpolitik und dem War on Drugs beschäftigt. In ihrem Buch Der große Rausch geht es um die Geschichte der Kriminalisierung von Drogen. Mit Helena habe ich darüber gesprochen, wie unser heutiges Verständnis von Drogen historisch gewachsen ist, wie bestimmte Substanzen zunächst als Medikamente genutzt und später verboten wurden und weshalb auch Angst, Moral und Kontrolle dabei eine zentrale Rolle spielen. Außerdem geht es auch um die Nachwirkungen des War on Drugs und die Fragen, die er für die heutige Drogenpolitik aufwirft. Und natürlich spielt auch Musik eine Rolle, von Hippie-Musicals bis hin zu Folk von Joni Mitchell. Und am Ende gibt es auch noch eine Frage aus dem Live-Publikum. Seid gespannt, das alles in dieser Folge von Listen to Wissen. Los geht's! Helena, als ich gehört habe, dass wir uns hier heute über Drogen unterhalten dürfen, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil mir aufgefallen ist, dass seit Jahren wirklich in meinem YouTube-Feed andauernd irgendeine Drogendokumentation auftaucht. Die haben meistens Millionen Klicks, die Leute scheint es zu interessieren. Und auch du hast dich ja sehr viel mit der US-Drogenpolitik und den War on Drugs beschäftigt, hast dieses wunderbare Buch hier geschrieben. Vielleicht kannst du mir es deshalb mit am besten beantworten. Was fasziniert die Leute so unglaublich an diesem Thema Drogen?
Das ist bestimmt bei allen Leuten so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so in einem Wort beantworten. Ich glaube, es hat eine dunkle Faszination. Also es gibt einmal natürlich diese Sehnsucht danach, auszusteigen aus dem normalen Alltag, Euphorie zu finden. Es gibt auch so ein bisschen so eine Sehnsucht, dass, oder die Fantasie, Drogen könnten so ein bisschen so eine Abkürzung sein ins Glück. So der kürzere und leichtere Weg dahin, wo man vielleicht auch mit Meditation oder harter Arbeit oder Beziehungsarbeit oder sowas hinkommen könnte. Aber das ist vielleicht manchmal zu anstrengend und deswegen haben eben manchmal Menschen irgendwie, glaube ich, die Hoffnung, dass der Weg über die Drogen ein bisschen leichter sein könnte. Ich glaube, es geht aber auch häufig um die Frage, was ist eigentlich unser Bewusstsein und wie sehr prägt eigentlich unser Bewusstsein unsere normale Wahrnehmung von der Welt und ist das eigentlich die einzige Art, wie wir diese Welt wahrnehmen können oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder ist diese Welt vielleicht ganz anders oder bin ich vielleicht ganz anders, als ich immer so denke? Und ich glaube, all diese Fragen schwingen je nachdem so mit. Und klar, es gibt ganz viele verschiedene Zwecke, zu denen Leute das konsumieren, was wir Drogen nennen. Und manche Drogen machen all das überhaupt nicht, ne? Es gibt Drogen, die machen einfach nur wach so und ansonsten passiert gar nichts. Das heißt, es ist, glaube ich, total individuell, wo da genau so der Pull-Faktor ist, der die Leute dahin zieht.
Was hat dich persönlich an dem Thema fasziniert, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
Ich kannte mich überhaupt nicht aus mit dem Thema. Ich habe null Street Credibility gehabt, als ich damit angefangen habe. Und habe tatsächlich, glaube ich, die gleiche Faszination empfunden, aber irgendwie gleichzeitig auch Angst davor gehabt, das auf die konventionelle Weise auszuprobieren. Also das war irgendwie nicht so richtig mein Weg. Und dann habe ich aber tatsächlich auch gemerkt, genau, es interessiert alle. Also ich hatte sehr früh, schon während meiner Masterarbeit, das Problem, dass ich sozusagen auf jeder Party, auf der ich war, den ganzen Abend über meine Arbeit sprechen musste, weil die Leute einfach nicht aufgehört haben, mir Fragen zu stellen. Also so, hi, wie heißt du, wer bist du, ah, was studierst du? Und dann ging es los, ja. Dann habe ich gesagt, was ich mache und sofort musste ich immer weiter darüber sprechen. Das heißt, ich habe gemerkt, da ist irgendwie was. Und dann habe ich aber vor allem gemerkt, dass diese historische Perspektive auf das Thema nochmal was ganz Neues aufmacht.
Weil ich wollte gerade sagen, du kannst das Thema ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Du kannst es aus der Gesundheitsforschung, aus der Psychologie. Was aber ist es gerade, was für dich die Geschichte ausmacht? Warum ist gerade die besonders interessant?
Das Spannende an dieser Geschichte ist, die Entselbstverständlichung hat mein damaliger Doktorvater das mal genannt. Also, dass wir immer sozusagen mit einer Alltagsvorstellung von Drogen durch die Gegend laufen. Die meisten von uns betrifft dieses Thema ja fast gar nicht. Denn Drogen, das, was wir unter Drogen verstehen, sind ja die illegalen Drogen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das ja die allermeisten Leute in unserer Gesellschaft gar nicht tangiert. Die allermeisten Leute kennen nicht mal jemanden, der tatsächlich ein weitgehendes Drogenproblem hat. Ja, Alkohol, andere Geschichte, Zigaretten auch eine andere Geschichte, aber Drogen, so, ja, wissen wir gar nicht so viel davon, aber alle haben wir so eine Vorstellung, ja, Drogen sind böse, Drogen sind super gefährlich, wenn man einmal anfängt, kann man nicht wieder aufhören. Lauter so Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen und die sofort vollkommen in die Luft gesprengt werden, wenn man dann hört, warte mal, Drogen und Medikamente waren mal das Gleiche. Es gab gar keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Sachen. Und das heißt, in diesem einen Phänomen liegt einerseits dieses Heilungsversprechen, die Heilung aller Schmerzen, zum Beispiel beim Opium, ja, oder die Heilung eben im Sinne von Medikamente. Und auf der anderen Seite liegt diese Drohung mit Verfall und alles geht den Bach runter. Und diese Ambivalenz, dass das eigentlich das gleiche Phänomen ist, eben nur je nachdem, wie man es deutet und wo man die Grenze zieht, das fand ich einfach so wahnsinnig spannend, weil das eben eine Sache, von der wir immer denken, die habe ich verstanden, nochmal ganz neu erklärt. Und solche Themen liebe ich einfach.
Helena, wenn wir jetzt heute aber über Drogen sprechen, ich habe vorab mal überlegt, könnte ich überhaupt für mich persönlich klar definieren, was ist eine Droge? Und bin zu dem Schluss gekommen, kann ich eigentlich gar nicht. Man hat ein ungefähres Gefühl dafür, was eine Droge ist. Aber gibt es diese klare Definition davon oder ist das auch alles total schwammig?
Auch da hilft die Geschichte total. Denn genau, das ist ein Problem. Wir benutzen heute diesen Drogenbegriff ziemlich problematisch. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit dafür entschieden, den Drogenbegriff immer so zu verwenden, dass ich immer das meine, was meine Akteure, also meine historischen Akteure, jeweils für Drogen halten, denn damit konnte ich sozusagen immer das angucken, was problematisiert wurde und auch zeigen, das ändert sich eben wahnsinnig. Es gibt diese Trennlinie, hier sind die Drogen, hier sind die Medikamente und was in dieser Drogenkategorie drin ist, das ändert sich die ganze Zeit. Also wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, das Cannabis ist jetzt wieder von den Drogen wieder zurück zu den Medikamenten gewandert, ja, und das heißt, in diesem Sinne ist es gar nicht so sinnvoll, dass viele Leute jetzt auch anfangen zu sagen, ja, aber Alkohol ist auch eine Droge und Zigaretten sind doch eigentlich auch eine Droge und was ist eigentlich mit dem Handy, ist das nicht eigentlich auch eine Droge? Also ich verstehe schon den Impuls dahinter, dass man eben warnen will, dass es auch andere Dinge gibt, die abhängig machen, aber ich glaube, wir haben dann ein Problem, weil wir dann eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen können, was eigentlich gemeint ist. Aber um nochmal das jetzt klarer zu machen, normalerweise, wenn ich Droge sage, meine ich Substanzen, die aus der Kategorie der Medikamente irgendwann mal in diesen Topf der Drogen reingewandert und verteufelt worden sind und dann verboten und kriminalisiert. Das sind die Substanzen, die ich als Drogenhistorikerin sozusagen mir angeschaut habe.
Du hast Musik aus deiner Jugend mitgebracht. Auch da haben tatsächlich Drogen schon eine Rolle gespielt. Ich glaube, ohne dass du es wirklich wusstest. Es geht um das Musical Hair tatsächlich. Ich habe das Musical noch nie gesehen, muss ich sagen. Worum geht es denn da eigentlich?
Ja, also das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war in der Unterstufe, ja. Und wie das so ist, man kann dann manchmal Musik auswendig, bevor man richtig Englisch gelernt hat und lernt dann sozusagen nach und nach die Dinge zu verstehen, die man längst in seinem Gehirn sozusagen schon gespeichert hatte und immer falsch ausgesprochen und so. Ich weiß nicht, ob Sie das Phänomen kennen. Und bei normalen Songtexten ist dieser Prozess irgendwann abgeschlossen, wenn man dann mal so ein bisschen Englisch kann, aber bei diesem Hair-Musical sind doch auch sehr viele so verschlüsselte Codes eigentlich verwurstelt, die ich dann eben erst dann noch viel später nach und nach alle entschlüsselt habe. Und zwar her, da geht es um die Hippies und es ist, die Storyline ist, glaube ich, gar nicht so, und vielleicht habe nur ich sie nicht ganz verstanden, aber sie ist, glaube ich, auch sehr all over the place, könnte man sagen. Also da passiert, es geht um einen jungen Mann in den USA, der will irgendwie nicht nach Vietnam und versucht sich dann dem der Wehrpflicht zu entziehen. Es gibt aber noch alle möglichen anderen Leute, die alle möglichen anderen hippie-mäßigen Probleme haben und dann wird die ganze Zeit gesungen. Genau, und da wird eben auch viel über Drogen irgendwie gesprochen, in einer Weise, die ich eben damals überhaupt nicht verstanden habe, glaube ich, und die mir dann nach und nach irgendwann später ein bisschen klarer wurde.
Genau, wir hören jetzt den Song LBJ, geschrieben vom kanadischen Komponisten Gert McDermott. Ja, ein Song mit sehr vielen Abkürzungen, wie du eben schon gesagt hast. Ich glaube, das, was man versteht, ist vielleicht LSD, USA, LBJ, LBJ, Lyndon B. Johnson, Präsident der USA in den 60ern. Wie bringt man Johnson mit LSD in Verbindung? Was ist da der Kern, Herr Helena?
Naja, Johnson ist ja der Präsident, der Kennedy ablöst. Also der war der Vizepräsident, als Kennedy ermordet wurde. 62? Würde ich sagen, 63? 63, siehste? Gut, dass wir hier ein gebildetes Publikum haben. Genau, und Johnson ist dann also genau in dieser Zeit Präsident in den 60er Jahren, als diese Hippie-Bewegung so richtig Fahrt aufnimmt. Also ne, der Krieg läuft schon in Vietnam und die Hippie-Bewegung, sagt man ja, so in, dass es in San Francisco diese ersten WGs, diese erste ganz noch relativ kleine und überschaubare Gegenkultur so in 64, 65, 66 so richtig anfängt, ihre WGs zu gründen und ihre Demonstrationen zu machen und ihre Drogenerfahrungen zu machen. Und hier riecht es schon so, ne? Ja. Ganz nach dem Thema. Ich weiß nicht, ob das mit den Saalregeln konform ist. Immerhin, mit dem Gesetz ist es ja jetzt inzwischen konform. Also Prost. So roch es vermutlich auch in San Francisco in dieser Zeit.
In den 60ern, ja.
Genau, und Johnson war eben Präsident. Und genau, die anderen Abkürzungen FBI, CIA kennt man vielleicht noch. LSD war mir eben, glaube ich, als Sechstklässlerin jetzt noch nicht so ein Begriff, aber genau. LSD war für die Gegenbewegung, für die Gegenkulturen in den USA eine ganz entscheidende Droge, fast mehr noch als Marihuana, obwohl natürlich Marihuana war sozusagen das Erkennungszeichen der Hippies. Das war das, was die konsumiert haben. Vielleicht wissen das auch einige im Raum noch. Da ging es vor allem darum, zu zeigen, wir gehören nicht dazu, wir haben eine andere Vorstellung von Normalität. Es ist dafür, glaube ich, immer ganz gut, sich vorzustellen, wie eng diese 50er Jahre waren, aus denen die kamen. Also in den 50er Jahren war wirklich der Weg, der für jemanden, der so halbwegs irgendwie in der Mittelklasse oder auch in der so ein normales Leben führen wollte, der war wirklich ultra eng. Die ganzen Fortschritte in der Frauenbewegung, die es da zwischendurch mal gegeben hatte, waren alle dahin. Die Männer haben in großen Organisationen Angestelltenjobs immer häufiger gehabt. Dann wurden diese ganzen Vorstädte gebaut, die Sie vielleicht kennen in den USA. 500 Mal das gleiche Haus auf dem Acker, ja. Alle nebeneinander auf dem Schachbrett. Diese ganzen sozialen Statistiken sind wirklich schwindelerregend. Also die Leute haben super früh alle geheiratet. Es gab null Abweichung. Es gab nicht die Möglichkeit zu sagen, ah, jetzt gucke ich mal, was ich so mache, wen ich so lieben will, mit wem ich so Familie. Keine Chance, ja. Und in dieser Enge entsteht eben nachvollziehbarerweise bei manchen Leuten der Wunsch zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Die ersten sind dann die Beats, also die Beat Generation in den USA, die eben dann auch anfangen, das mit Drogen zu verknüpfen. Vorher vielleicht noch die Jazzmusiker, die auch anfangen zu sagen, nee, ich will was anderes, ich habe eine andere Idee, ich darf da gar nicht mitmachen im Fall der JazzmusikerInnen. Und dann werden die Drogen sozusagen zu so einer Art Erkennungszeichen für Leute, die da nicht mitmachen wollen. Aus mehreren Gründen. Erstens kann man sozusagen damit Gemeinschaft bilden und soziale Situationen irgendwie schaffen, die interessant sind. Zweitens kann man aber auch hervorragend die Eltern ärgern, denn die Amerikaner hatten sich schon lange darauf geeinigt, dass Drogen ein Problem sind, dass Drogen vom Teufel kommen, dass wenn man Drogen nimmt, dass man die Kontrolle verliert und dann eben nicht mehr so richtig moralisch handeln kann und auch keine gute Protestantin sein kann.
Du hast es ja eben schon angesprochen, die Elterngeneration, Drogen ganz böse, ganz stark verteufelt. Wann hat das denn aber überhaupt angefangen, dass Drogen als das Böse betitelt wurden?
Genau, das fängt eigentlich, könnte man sagen, erst relativ spät an. Also erst im 19. Jahrhundert. Das liegt daran, dass es Drogen vorher in dieser Form gar nicht so richtig gab. Es gab schon immer irgendwie auch Leute, die mal kritische Dinge über den Alkohol und den Rausch gesagt haben. Also alle Religionen enthalten oder die meisten Religionen enthalten Vorschriften dazu, wie man mit dem Rausch umgehen sollte, denn Rausch bedeutet Kontrollverlust, bedeutet, dass man nicht so gut moralisch handeln kann und alle Religionen bieten ja ein Handlungsgerüst an, wie man sich richtig eine ethische Grundlage, und das heißt, da gibt es einen Konflikt, ja, und deswegen andersrum, es gibt auch viele Religionen, die natürlich Rausch und Drogen auch inkorporieren, aber eben immer in einem ganz engen Rahmen. Und dass aber eben die Drogen dann so problematisiert werden, das fängt erst im 19. Jahrhundert an, eben auch vor allem in den USA, auch in Europa, aber die USA sind da besonders früh und besonders intensiv, denn im 19. Jahrhundert entstehen ganz neue Substanzen. Also wir haben die Hochindustrialisierung, es wird ganz viel Neues erfunden im 19. Jahrhundert, da wird einem ganz schwindelig, alle zwei Wochen gibt es irgendwie eine weltbewegende neue Erfindung. Die meisten Sachen, die wir so in unserem Alltag heute benutzen, sind irgendwann dann erfunden worden. Und das, so geht es eben auch bei den Medikamenten voran. Also die Pharmaindustrie macht vollkommen wild irgendwelche Versuche, stellt irgendwelche neuen Medikamente her und testet die dann und guckt mal, was passiert. Und eben normalerweise testen die einfach an den Konsumierenden. Es gibt keine Testreihen, es gibt keine Versuche vorher, sondern es wird irgendwas entwickelt, dann nehmen die das häufig erstmal selber. Und wenn sie das Gefühl haben, es passiert irgendwas, dann überlegen sie sich, wie sie das vermarkten, und dann wird es auf den Markt geschickt. Ja, dann wird es einfach in der Apotheke verkauft und dann merkt man so, ah ja, cool, da kann man doch Geld mit verdienen. Ja, so läuft das. Und das hat durchaus Nebenwirkungen, wenn man eben zum Beispiel Heroin als Hustensaft verkauft, hat aber eben so ein paar Nebenwirkungen, die sich dann so nach und nach herausstellen, wie zum Beispiel dieses Abhängigkeitspotenzial, was man jetzt bei so einem Hustensaft eigentlich nicht gut gebrauchen kann. Und eben auch das Missbrauchspotenzial. Also die Leute merken auch, hui, das macht ja richtig Spaß, die Sache mit der Erkältung. So. Und in Kombination, wenn natürlich jemand noch zusätzlich auch andere Probleme in seinem Leben hat und dann merkt, dass diese Art von Substanz möglicherweise da ein Loch stopfen kann, das aus anderen Gründen möglicherweise da ist, dann entstehen eben reihenweise Abhängigkeitserkrankungen. Und man fängt überhaupt erst an zu verstehen, was so eine Abhängigkeit ist. Denn vorher dachte man, Abhängigkeit, na, das ist ja ein moralisches Problem. Das ist ja, weil die Leute sich nicht zusammenreißen können. Das ist ja deren eigene Schuld. Die müssen sich halt ein bisschen besser zusammenreißen, dann passt das schon. Und das heißt, im 19. Jahrhundert entsteht überhaupt erst ein Problembewusstsein im Umgang mit diesen Substanzen und eben vor allem von Seiten der amerikanischen Protestanten, die jetzt nicht von der humorvollsten Sorte manchmal waren, sagen wir mal, gab es dann auch starke Impulse, das zu unterbinden. Und der erste Impuls ist eben auch im Sinne der Pädagogik dieser Zeit, wenn wir das nicht gut finden, dann verbieten wir das. Ne? Da wird jetzt nicht geredet, da wird nicht geforscht, da überlegt man sich nicht, was vielleicht für alle gut ist, so wie heute man das mit den Kindern macht, sondern da wird verboten und da wird gestraft. Das heißt, dann ist das Mittel der Wahl ist dann die Prohibition. Mhm.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja aber nicht in den USA geblieben, sondern die USA haben das noch in ganz viele andere Länder exportiert.
Es war tatsächlich so, dass ein episkopaler Missionar damit was zu tun hat. Die USA waren ja eine unabhängige Kolonie. Die USA waren ja früher mal von den Briten kolonisiert gewesen, dann haben sie sich unabhängig gemacht, dann waren sie super stolz darauf, dass sie unabhängig waren und dann haben sie kurz danach oder ein bisschen länger danach aus Versehen eine Kolonie erobert. Weil sie haben so einen Krieg geführt gegen Spanien und plötzlich hatten sie leider die Philippinen und Guam und Puerto Rico eingesackt und dann hatten sie ein bisschen ein Problem, weil sie waren ja eigentlich gegen Kolonialismus aus ihrer Geschichte heraus und mussten jetzt erklären, warum es total gut ist für die Leute auf den Philippinen, dass jetzt die USA die Philippinen beherrschen. Und dann kam eben dieser Missionar, der in Manila die episkopale Kirche geleitet hat und hat gesagt, Leute, wir verbieten das Opiumrauchen. Hier gibt es ein riesen Opiumproblem. Es gab eine große chinesische Minderheit auf den Philippinen, die haben Opium geraucht, so wie man das in China machte. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das fand dieser Bischof aus oben genannten Gründen nicht so gut und dachte sich, wir können die befreien vom Opiumübel. Das hat er gemacht, dann haben die das verboten auf den Philippinen. Die Philippinen bestehen aus 7100 Inseln. Außenrum sind überall Länder, in denen Opium noch erlaubt war. Was ist passiert? Es wurde natürlich sofort geschmuggelt und es hatte überhaupt keinen Effekt auf den Konsum, so wie alle anderen Prohibitionsverbote danach auch nicht. Aber das wusste natürlich Herr Brand noch nicht, so hieß der, Charles Brand. Und Charles Brand hat dann aber in seiner unendlichen Bescheidenheit sich nicht gedacht, ja okay, dann lassen wir das wieder, wir überlegen uns was anderes, sondern der hat sich gedacht, oh, ich habe eine Idee, das mit dem Schmuggel, das kann ja nicht passieren, wenn wir das Opiumrauchen einfach auf der ganzen Welt verbieten. Und daraufhin hat er seinen Kumpels in Washington gesagt, komm, wir machen eine Konferenz. Wir besprechen mit den anderen Großen, und das war ja damals noch nicht so, dass es da 200 von gab, sondern Kolonialzeit, ne? Da musste man so, ich glaube, 13 Länder waren vertreten. Mit denen haben sie sich dann getroffen in Shanghai, das ist das Thema meiner Masterarbeit damals gewesen, und haben sich überlegt, komm, wir machen eine Unterscheidung zwischen Medikamenten und Drogen. Es gibt nämlich legitimen Konsum und illegitimen Konsum und der hängt ab von der Indikation. Wenn später dann ein Arzt oder eine, noch viel später eine Ärztin, gesagt hat, das darfst du nehmen, denn du hast diese und jene Krankheit, Medikament, kein Problem, alles in Ordnung. Opiat, kein Problem, Medikament, du bist ja krank. Wenn aber die Ärztin findet, nee, reiß dich mal lieber ein bisschen zusammen, du brauchst kein Medikament und du nimmst es trotzdem, dann ist es eine Droge. Das ist die Unterscheidung, die bei dieser ersten Opiumkommission getroffen wird und die dann, also die waren am Anfang, der deutsche Konsul, der da irgendwie auch mitgemacht hat, der war so ein bisschen skeptisch, der hat so nach Hause geschrieben, naja, also irgendwie die Kunst mit vielen Worten nichts zu sagen ist hier meisterlich gelungen, das bringt überhaupt nichts und es ist ja alles auch nicht bindend und so. Von wegen diese Idee, dass man da unterscheiden muss, die überlebt das ganze 20. Jahrhundert. Also diese Kommission war 1909, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Das überlebt das ganze 20. Jahrhundert und ist bis heute für unser Verständnis von Drogenkonsum und dessen moralischen Implikationen total wichtig.
Das heißt, Forschung hat wenig eine Rolle gespielt, auf jeden Fall in dieser Zeit. Heute verbindet man ja mit Drogen und Musik zum Beispiel, vor allem Rockstars, würde ich sagen, so was Leute wie Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Früher, du hast es vorhin auch schon selber angesprochen, waren es ja die Jazz-MusikerInnen in den 40er Jahren. Da hat Heroin und Marihuana in der Szene eine sehr große Rolle gespielt. MusikerInnen wie Billie Holiday oder auch Charlie Parker wurden damals tatsächlich auch überwacht, um ein abschreckendes Beispiel an prominenten Persönlichkeiten zu liefern. Die treibende Kraft dahinter war Harry J. Anslinger. Warum war das so, Helena? Warum gerade die Jazz-MusikerInnen und wer war Anslinger in dem Fall?
Genau, also zwei sehr große Fragen. Genau, einmal die Jazz-Musiker, das waren ja überwiegend AfroamerikanerInnen, die sich da in New York irgendwie eine ganz neue Art des Lebens erschaffen haben. Und es waren die Ur-Hipster, also das waren die Ersten, die sich gedacht haben, warte mal, ich definiere selber, ihr lasst mich nicht mitmachen. Ihr schließt mich bei allem aus, ich darf nicht richtig mitmachen bei der richtigen Kunst, bei der richtigen Bildung, alles, was sozusagen über dem Asphalt in New York stattfindet, da bin ich eigentlich ausgeschlossen. Jetzt gehe ich mal hier runter in meinen Keller und ab hier definiere ich, was hip ist, was cool ist, was und die haben sozusagen alles umgedreht und auch diesen Rassismus umgedreht. Die haben gesagt, schwarz sein ist cool, meine Musik ist cool, eure komische Klassik ist doof, ja. Und auch hier waren die Drogen, oder was heißt auch, die waren diejenigen, die angefangen haben, Drogen als Erkennungszeichen zu nutzen, als Distinktionsmerkmal zu nutzen. Das ist ja bis heute eine ganz wichtige Funktion von Drogenkonsum, dass man sich damit unterscheiden kann. Und damit haben die angefangen, eben zum Teil mit Heroin und Marihuana. Ich habe dieses Charlie Parker Zitat drin, der sagt, glaube ich, Heroin was our badge, war unser Abzeichen. Daran haben wir uns gegenseitig erkannt. Damit konnten wir auch beweisen. Das war ein bisschen das Problem bei Hip, ja. Das war so nicht definiert und auch nicht definierbar, dass man manchmal gar nicht so genau wusste, ob man jetzt auch hip ist oder nicht, ja. Und wenn man aber Heroin genommen hat, dann war man es auf jeden Fall. Da gab es dann gar keine Frage mehr. Und Ernstlinger war das absolute Gegenteil. Ja? Also Ernstlinger war groß geworden in der Prohibitionszeit, also Alkoholprohibition. Ja? Alkoholprohibition in den USA 1919 bis 1930 war der Alkohol verboten und wurde unfassbar viel davon trotzdem getrunken. Und Ernstlinger hat für die Prohibitionsbehörde versucht, den Rumschmuggel aus der Karibik zu unterbinden. Und schon da hätte er merken können, dass es nicht funktioniert. Aber Ernstlinger war so nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Charakter her mehr so ein Mussolini-Typ, ja, der wird tatsächlich häufig verwechselt, weil die sich so ähnlich sahen. Und der war ein Hardliner, der wollte immer durchgreifen, noch härtere Strafen, noch mehr Polizei, noch strenger, noch mehr dagegen vorgehen, ja. Und außerdem hatte der ein gutes Gespür für PR. Und zwar hat er sich immer, der hatte auch das sogenannte Gore-File, liegt in Pennsylvania im Archiv, wo der so Horror-Stories gesammelt hat, das war dann in den 30er Jahren, von Leuten, die Marihuana genommen hatten. Und man weiß gar nicht, wo der die genau her hatte. Das meiste davon ist absoluter Unsinn. Aber in all diesen Geschichten wird dann angeblich eine wahre Geschichte von irgendjemandem erzählt, der Marihuana konsumiert hätte und dann seine Mutter umgebracht oder irgendwie so, ja. Das hat er gesammelt, um es dann immer wieder sozusagen in seinen Reden zu verbreiten. Und Ernstlinger ist wirklich so der erste richtige Drogenkrieger, der verstanden hat, diesen Krieg gewinnt man vor allem bei den Leuten, die nichts mit Drogen zu tun haben, die aber jemanden wählen, der ihnen verspricht, dass er gegen Drogen vorgehen wird.
Genau, und Billie Holiday war ja dann eine der MusikerInnen, die von ihnen beobachtet wurde. Billie Holiday, eine der großen Jazzmusikerinnen ihrer Zeit, ist leider immer wieder clean geworden, aber auch immer wieder in die Sucht gerutscht, hat Heroin genommen, Marihuana, Alkohol war, glaube ich, am Ende ihr größtes Problem. Und ich finde, gerade ihr Tod ist tatsächlich ein ziemlich drastisches Beispiel dafür, wie damals in den USA mit Suchterkrankungen auch umgegangen wurde. Sie kam nämlich gerade wegen der Folgen ihres Drogenkonsums ins Krankenhaus. Das erste wollte sie deshalb nicht aufnehmen. Das zweite war mit ihrer Abhängigkeit vollkommen überfordert, hat ihr den Konsum dann tatsächlich auch erlaubt oder geduldet, muss man eher sagen, bis dann eine Krankenschwester die Drogen in dem Zimmer gefunden hat, die Polizei gerufen hat. Und daraufhin Billie Holiday wieder in Haft gekommen ist und tatsächlich unter Bewachung im Krankenhaus 1959 auch gestorben ist. Wenn wir jetzt all diese Geschichten hören, Helena, dann mag man ja eigentlich meinen, dass die USA schon sehr hart im Umgang mit Drogen waren. Wir haben es eingangs schon gehört, 1971 hat Nixon dann den War on Drugs ausgerufen und damit die Drogen zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht. Da stelle ich mir die Frage, warum erst dann, so offiziell, sage ich mal, warum nicht schon viel eher?
Der wollte seine Wahl gewinnen, ist, glaube ich, tatsächlich die kurze Antwort. Und unter DrogenhistorikerInnen ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, der War on Drugs beginnt am, was auch immer es war, 14. Juni 1971. Das ist nicht der Fall, sondern der War on Drugs beginnt schon viel früher. Viele würden sagen, eben mit Beginn der ersten richtigen Drogenbehörde, als dann die Prohibitionsbehörde aufgelöst wird und da sind lauter Leute arbeitslos, die gehen dann alle rüber in diese Drogenbekämpfung. Und da geht es schon los. Und diese Stigmatisierung, die du ansprichst, und dieser unfassbar menschenunwürdige Umgang mit den Erkrankten, also ne, man muss sich vorstellen, aus heutiger Sicht, wir wissen jetzt, es sind Krankheiten, Die Leute können nicht einfach aufhören und sie brauchen Unterstützung dafür und sie können auch nichts dafür. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie diese Erkrankung haben, so wie bei anderen Erkrankungen auch. Und trotzdem dieses Stigma und diese Vorstellung von, du bist selber schuld und wenn wir dich nur hart genug bestrafen, wirst du irgendwann aufhören, das geht ja bis heute nicht so richtig aus unseren Köpfen raus. Da ist es immer noch ein weiter Weg, bis wir da rausgekommen sind. Und ja, ich würde auch sagen, dieser War on Drugs war eigentlich schon in vollem Gang. Was dann sich ändert in den 70ern ist, dass Nixon merkt, mit diesem Drogenthema kann man ganz viele verschiedene Sachen abdecken. Da sind wir wieder beim Rassismus, ja. Also man nennt das auch Dog Whistle Politics, wenn jemand ein Wort sagt und jeder kann sozusagen unsichtbar das verstehen, was er oder sie gerade verstehen will, ne? Also Nixon sagt, ich gehe hart gegen die Drogen vor. Und dann versteht der Rassist aus den Südstaaten, er geht gegen die drogennehmenden Schwarzen vor. Und die ängstliche alte Dame in New York City denkt, er geht gegen die Beschaffungskriminalität vor, mir wird meine Handtasche auf der Straße nicht mehr geklaut. Und so weiter, ja. Also sozusagen, es gibt ganz verschiedene Bereiche, in denen dieses Drogenschlagwort inzwischen so aufgeladen ist, dass man, wenn man sagt, da gehe ich gegen vor, dann sind alle zufrieden. Und damit macht Nixon dann einen klassischen Law-and-Order-Wahlkampf. Ich greife hart durch, Finger weg von Drogen und so weiter. Und
was ist danach passiert? Also nachdem er das ausgesprochen hat, was waren die Folgen des Ganzen?
Ja, hat nicht geklappt. Also er hat wahnsinnig viel investiert, die Ausgaben explodieren, es werden neue Behörden eingerichtet, es wird vor allem dieser War on Drugs internationalisiert, darüber habe ich vor allem meine Promotion geschrieben und damals hier mit der Körperstiftung meinen Vortrag gehalten und so. Das geht tatsächlich darum, überall auf der Welt dieses Drogenproblem auszurotten, sagen die. Ja? Die haben tatsächlich zwischendurch die Idee auch, dass man vielleicht die Opiumpflanze ausrotten könne und solche größenwahnsinnigen Ideen. Und das vermischt sich dann auch sehr stark und vielleicht kommen wir da ja gleich auch noch dazu. Wenn man anfängt, überall auf der Welt Drogenfelder zu zerstören und Gangster zu verhaften und mit den Polizeibehörden zu kooperieren und den Polizeibehörden Waffen zu liefern, damit sie besser gegen die Drogenbosse vorgehen können, dann gibt es plötzlich ganz viele andere Politikfelder, die man mit diesen Mitteln irgendwie auch möglicherweise noch bearbeiten könnte, wie zum Beispiel den Kalten Krieg. Also dann geht es los, dass sich das so vermischt. Das heißt nicht, dass sie das nicht ernst gemeint hätten und nicht wirklich gerne das Drogenproblem bekämpft hätten. Es gibt aber eben dann plötzlich auch noch andere amerikanische Interessen, die mit der amerikanischen Supermacht und dem Großmachtsanspruch und dem Versuch, den Kommunismus zu bekämpfen, zu tun haben.
Und wie waren die Reaktionen aus anderen Ländern? Gab es da Zustimmung oder besonders viel Ablehnung? Oder?
Naja, die meisten Länder waren ja jetzt durch diese Konventionen gebunden an dieses amerikanische System. Und es gab eben diese Blockbildung, ne? Also wir sprechen ja jetzt von der Zeit des Kalten Krieges, da konnten jetzt die meisten sich das nicht leisten, zu sagen, nö, habe ich keinen Bock. Das also gerade zum Beispiel Westdeutschland hatte jetzt nicht die Chance zu sagen, ach, wir überlegen uns mal, was eigentlich eine gute Drogenpolitik wäre, sondern die haben das sehr stark dann von den Amerikanern kopiert, als es hier auch relevant wurde. Es gab aber auch erstaunlich viel, obwohl eigentlich dieses Machtverhältnis so klar war, gab es erstaunlich viel Widerstand im Detail. Also die Franzosen zum Beispiel haben gesagt, wir machen unser Ding, wir wollen das nicht. Die Türken in der Türkei gab es Opiumanbau. In der Türkei wurde da zu der Zeit das Opium angebaut mit dem höchsten Morphingehalt für die Pharmaindustrie. Und von dort wurde eben auch einiges von diesem Opium abgezwackt für die illegalen Märkte, dann nach Marseille verschifft. In Marseille waren diese Heroinküchen und von dort ging es dann in die USA. Das war die sogenannte French Connection, wo gibt es auch irgendwie einen wichtigen Kinofilm aus den 70ern. Und da hat sich dann eben die amerikanische Regierung gedacht, ganz genau in dieser Zeit, die können wir doch vielleicht kappen, diese Kinder. Man hat sich das vorgestellt wie so eine lineare Handelsstruktur, wie so eine Lieferkette im legalen Markt. Und hat dann gedacht, wenn wir einfach an der Wurzel das Problem bekämpfen, ja, wenn wir einfach, das ist schön, weil das ja auch Pflanzen sind, ne, wenn wir sozusagen diese verhindern, dass in der Türkei Opium angebaut wird, dann kann es ja auch nicht weiterverarbeitet werden, dann kann es ja nicht nach New York und dann kann in New York keiner mehr Heroin nehmen. Praktisch. Hat auch nicht funktioniert, denn es stellte sich heraus, die Welt ist noch ein bisschen größer und komplizierter und vor allem die illegalen Unternehmer, die so viel Geld verdienen können, denen fällt immer noch was ein. Die finden immer noch eine andere Schmuggelroute, die finden immer noch ein anderes Land, in dem man Opium anbauen kann. Und sozusagen unsere Vorstellung von dieser Weltkarte mit diesen politischen Grenzen, wo immer der Staat bis zur Grenze das ganze Territorium beherrscht, ist ja einfach Quatsch. Ganz, ganz, ganz viele Bereiche in unserer Welt sind einfach nicht beherrschbar. Und je mehr wir versuchen, auf diese Weise eben im Ausland Drogenanbau und Drogenschmuggel zu unterbinden, desto mehr drängen wir diese Unternehmer in Gebiete, an die man einfach nicht drankommt. Wie krass ist es eigentlich, dass es so viele Orte auf der Welt gibt, wo einfach niemand irgendeine Kontrolle darüber ausüben kann, ob da jetzt Drogen angebaut werden oder nicht.
Und du hast auch zur Zeit deiner Doktorarbeit einen Song mitgebracht, der auch 1971 erschienen ist, nämlich Blue von Joni Mitchell. Warum verbindest du genau den mit deiner Dissertation?
Ich weiß auch nicht. Ich habe das einfach gehört in der Zeit. Ich fürchte, es ist leider kein inhaltlicher Zusammenhang.
Ich glaube nämlich tatsächlich schon, ja? Weil ich nämlich gelesen habe, dass Joni Mitchell den Song über James Taylor damals geschrieben haben soll und der tatsächlich auch heroinabhängig gewesen sein soll. Von daher gibt es da doch vermutlich eine Verbindung und in diesen Song hören wir jetzt einmal rein. There is a song for you. Underneath the skin, an empty space to fill in. Well, there's so many sinking, now you gotta keep thinking you can make it through these waves. Acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Ja, das war Joni Mitchell 1971. Nun sind wir ja im Jahr 2026 mittlerweile. Das heißt, dass der War on Drugs ausgerufen wurde, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Gab es denn überhaupt ein richtiges Ende? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eigentlich nicht so richtig.
Nee, das ist der klassische Forever War, über die reden wir ja jetzt öfter mal in letzter Zeit. Dieser War on Drugs, ist das Praktische ist, dass man immer selber definieren kann, ob man gerade gewinnt oder verliert, weil die Gegenseite ja keine Pressemitteilungen rausgibt. Und das haben PolitikerInnen immer sehr gut nutzen können. Man sieht es auch, wenn man zum Beispiel einfach nur versucht, die Zahlen mal zu klären und mal rauszufinden, wie viele Menschen sind denn in irgendeinem bestimmten Jahr zum Beispiel heroinabhängig, ja? Dann findet man, je nachdem, wer gerade welche Rede hält, einfach ganz unterschiedliche Zahlen. In der Behörde wird das gesagt, in der das, je nachdem, was man gerade sagen will. Ob man sagen will, guck, wir haben ganz viel gemacht, wir haben super viel Erfolg gehabt, ja, dann sind die Zahlen runtergegangen. Aber wenn man sagen will, oh, es ist total gefährlich, wir brauchen mehr Budget, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen mehr Helikopter, dann sind die Zahlen irgendwie hoch gewesen. Das heißt, diese Zahlen, dadurch, dass auch niemand dann sagt, nein, das stimmt nicht, ich habe nachgezählt, wird mit diesen Zahlen sehr, sehr flexibel umgegangen. Und auch sonst wird einfach dieses Thema wahnsinnig viel politisch missbraucht, würde ich sagen. Also es steht in diesem ganzen 20. Jahrhundert in den USA nicht einmal die Betroffenen im Mittelpunkt und dass man sich mal wirklich fragt, was brauchen die eigentlich, damit es denen besser geht? Was können wir eigentlich machen, um diese Situation zu lösen? Warum sind die eigentlich abhängig? Was sind eigentlich die Ursachen ihrer Probleme? Und was müssen wir eigentlich tun, um das Leid zu mindern? Klar gibt es Leute, die sich diese Gedanken machen, aber es ist nicht der Hintergrund dieser Drogenpolitik, sondern die Drogenpolitik, die ist ehrlich gesagt ziemlich oft vor allem dafür da, dass irgendein meistens konservativer Politiker sagen kann, guck, ich habe hart durchgegriffen. Und das führt dazu, dass das auch nie enden wird. Denn solange wir das Drogenproblem so definieren, wie wir es tun, gibt es immer irgendjemanden, der diesen kurzen Weg nimmt und einfach behauptet, er könne das lösen, indem er irgendwas, ja, meistens ist es Quatsch, das wird nicht funktionieren, aber es klingt so einfach, es klingt so nach harter Mann, der jetzt mal hier Ordnung schafft und das ist ja leider immer noch für viele Leute irgendwie appealing. Ich weiß nicht.
Und vielleicht haben ja auch einige von Ihnen das Bild der Veranstaltung gesehen. Man sieht darauf ja eines dieser angeblichen Drogenboote, die in den vergangenen Monaten von den USA angegriffen wurden. Vermeintliche Schmugglerboote der Kartelle, die von Südamerika in Richtung USA Drogen transportieren sollen, muss man sagen. Rund 50 dieser Boote sollen versenkt worden sein und damit auch mittlerweile über 100 Menschen getötet. Völkerrechtlich wird das auch immer viel diskutiert. Wie blickst du mit deinem Wissen auf solche Geschehnisse?
Kopfschüttelnd erstmal. Also man muss ja sagen, beziehungsweise ich verstehe schon, was das ist, ne? Das ist genau diese Art von Populismus. Wenn man am erhellendsten ist in diesem Zusammenhang ausnahmsweise, glaube ich mal, die Kommentarspalte unten drunter unter solchen Meldungen in den sozialen Medien, wo dann Leute sagen, endlich hat einer mal die abgeknallt. Ja, das ist sozusagen die Emotion, die dahinter steht, die ausgelöst werden soll, dass die Trump-Regierung eben zeigen will, guck, ich greife durch, ich löse das Problem jetzt einfach mal mit der Waffe. Völkerrechtswidrig ist es von vorne bis hinten. Ich glaube, das erste oder zweite von diesen Booten war auf der Flucht. Das hatte schon gewendet. Das war gar nicht mehr in die. Also es gibt sozusagen 1000 Kriterien, warum das nicht geht, dass man die abschießt. Es ist aber die Verlängerung dieser Logik des War on Drugs. Also ohne dass die amerikanische Bevölkerung schon seit Jahrzehnten daran gewöhnt wäre, dass man irgendwie mit Waffen auf Mohnblumen schießt, ja, wäre diese ganze Dynamik gar nicht denkbar. Und natürlich braucht man keine 3 Sekunden drüber nachdenken, dass das nicht stimmt. Ja? Also Trump wollte mit Sicherheit nicht versuchen, durch dieses Abschießen dieser Drogenboote irgendjemanden in Amerika vor Fentanyl zu schützen. Schon alleine deswegen, weil das Fentanyl ja gar nicht aus der Karibik kommt. Ja, sondern das war auf diesen Booten war, wenn dann Kokain. In den USA gibt es im Moment keine größere Kokainproblematik als sonst. Es gibt keine Welle, es gibt keinen Diskurs. Also man kann da in dieser Hinsicht keinen Blumentopf gewinnen im Moment. Und es macht auch gar keinen Sinn, weil ja Trump immer nur von Fentanyl spricht. Das Fentanyl kommt aber aus China oder wird in den USA selbst hergestellt. Also es hat einfach alles überhaupt nichts miteinander zu tun, aber wer auch nur 3 Wochen diese Trump-Nachrichten konsumiert hat, weiß ja, dass das keine Rolle spielt, ob das irgendwie zusammenhängt oder nicht. Ne? Der Effekt ist trotzdem da. Die Leute denken trotzdem, yes, endlich hat er sich mal abgeknallt. Ja? Das heißt, die Leute, die das gut finden, so. Und die Konsequenzen, das hätte ich jetzt am 3. Januar auch nicht sofort gedacht, dass die Konsequenz dieser ganzen Angelegenheit, ich meine, in Venezuela war das ja nicht so weitreichend, die Konsequenzen. Ne? Da hat sich ja nichts verändert. Da ist ja jetzt jemand an der Macht, die genauso im Prinzip die gleiche Politik weitermacht wie vorher und nur ein bisschen mehr Angst vor Trump hat. Aber sonst ist ja eigentlich alles gleich geblieben. Aber die Konsequenz ist, dass Trump dachte, oh, das ist ja einfach, komm, das machen wir in Iran nochmal. So, und jetzt stehen wir da. Ne? Also, ja,
du hast dich ja, also
gefährlich, wir hören, diese Drogenpolitik.
Du hast dich ja intensiv mit Drogen beschäftigt und du hast ja auch jetzt schon ganz viel gesagt, was scheinbar an unserem Umgang mit Drogen nicht so ganz funktioniert. Du hast mal gesagt, legt man die Strategien der Vergangenheit nebeneinander, kann man nur beschreiben, was nicht klappt und sich so einer Lösung nähern. Du hast dir sicherlich Gedanken gemacht, was die Lösung wäre. Was wäre das deiner Meinung nach?
Ja, Achtung, alle mal kurz festhalten. Wir müssen die Drogen legalisieren. Es tut mir wirklich leid, aber es funktioniert nicht. Es geht so nicht weiter. Wir müssen ein System bauen, in dem wir diese Prohibition jetzt mal abräumen. Wir müssen aufhören, immer weiter in ein System zu investieren, das einfach nicht funktioniert. Und dann müssen wir uns für die Drogen nach und nach ganz in Ruhe, ganz langsam, immer schön evidenzbasiert und wissenschaftlich begleitet, bitte, ja, nicht so wie in der Vergangenheit, überlegen, für welche Substanzen, welche Zusammenhänge die sind, in denen man sie möglichst sicher konsumieren kann. Denn wir wissen, es gibt keine liberalen Gesellschaften, in denen Drogenverbote funktionieren. Die gibt es einfach historisch nicht. Ich glaube nicht, dass wir sie noch sehen werden. Das heißt, wir haben die Wahl. Wir können entweder wieder eine autoritäre Gesellschaft werden und Leute mit der Todesstrafe bedrohen, die konsumieren oder dealen. Ja? Das funktioniert, das ist erwiesen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns einen anderen Weg überlegen, der rausgeht aus der Prohibition. Das bedeutet nicht, dass ich dafür bin, dass wir die Drogen jetzt wieder im Drogeriemarkt anbieten, wo sie herkommen ursprünglich mal, und einfach sagen, hier, bitteschön, auf Wiedersehen, viel Spaß. Ja, das ist nicht der Vorschlag. Es gibt aber ja längst Konzepte, wo man sich überlegen kann, okay, sagen wir mal Cannabis, ja, da haben wir jetzt gemerkt, es ändert sich quasi nichts an den Konsumzahlen. Es ist im Prinzip, abgesehen von manchen marginalen Veränderungen, alles geblieben wie vorher. Sind aber die Kriminalfälle stark zurückgegangen. Es sind jetzt schon sehr viele Dinge passiert, die gut sind.
Aber kurz zur Einordnung, reden wir von Legalisierung oder Entkriminalisierung?
Wir reden unbedingt von Legalisierung, denn Entkriminalisierung löst nicht das Problem der organisierten Kriminalität. Der Unterschied kurz, Legalisierung ist, wenn man die ganze Lieferkette legalisiert. Entkriminalisierung ist, wie in Holland, dass man sagt, du wirst nicht mehr verfolgt, wenn du konsumierst, aber der Besitzer des Coffeeshops muss an seinem Hintereingang mit dem Dealer Geschäfte machen und das ganze Geld in die Kasse der ultra gewaltvollen und staatenzerstörenden Kartelle stecken. Das ist nicht die Lösung und das ist die Realität. Im Moment hat unser Prohibitionssystem nicht nur die Folge, dass es bei uns nicht funktioniert, sondern auch die Folge, dass in anderen Teilen der Welt Staaten kollabieren, Menschen zu Hunderttausenden verschwinden. Es gibt keine Chance in einem Staat, der von Drogenkriminalität durchsetzt ist, eine ordentliche Regierung aufzubauen, weil immer jemand da ist, der Korruption finanzieren kann mit Drogengeld. Ja, also diese Zusammenhänge müssen wir uns klar machen. Wir sind die Konsumierenden. Also jetzt nicht ich persönlich, aber wir als Deutschland, wenn wir uns entscheiden, wir machen Prohibition, dann bedeutet das, wir lassen alle unsere Konsumierenden, die es trotzdem gibt, auf dem illegalen Markt konsumieren und schicken unser ganzes Geld in diese Mörderbanden. Ja?
Und, das heißt, hast du mit dieser Forderung einen Gedanken, wie sich der Umgang mit Drogen in Deutschland, aber vielleicht auch in den USA in Zukunft entwickeln könnte? Siehst du Tendenzen, dass es dahin gehen könnte oder hältst du es eher für sehr abwegig?
Ich halte es leider im Moment nicht für wahrscheinlich. Ich meine, wir müssen ja jetzt alle kurz einmal Luft anhalten und unter dieser autoritären Welle durchtauchen, ne? Die wir ja hoffen, dass sie dann auch irgendwann wieder abflaut. Aber jetzt mal davon abgesehen, gibt es eine für mich sehr überraschende Diskrepanz dazwischen, dass auf der einen Seite die ExpertInnen-Community ist sich total einig. Ich bin da jetzt nicht der totale Hippie, der da irgendwie durch die Gegend läuft und alle schütteln den Kopf, sondern die ExpertInnen auf diesem Feld, ja, von den SuchtmedizinerInnen über die SozialarbeiterInnen bis zu, also alle, die sich damit auseinandersetzen, wissenschaftlich, sind ungefähr dieser Meinung. Ja, da gibt es dann ein bisschen Abstufungen, aber die sagen alle, die Prohibition ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Ich habe noch niemanden in diesem Feld getroffen in den letzten beiden Jahren, der gesagt hat, also ich finde, dass die Prohibition eigentlich ganz gut klappt und ich glaube, nächstes Jahr haben wir es geschafft. So, ne? Gibt es nicht. Und gleichzeitig ist aber dieser alte Konsens und diese alten Wahrheiten sind so stabil, dass es einen wirklich wahnsinnig macht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es daran liegt, dass das Problem zu klein ist, paradoxerweise. Es betrifft zu wenig Leute direkt. Und deswegen sind zu wenig Leute bereit, sich so wie Sie heute Abend hier die Zeit zu nehmen und es mal durchzudenken und mal kurz das aufzumachen, was man alles so gelernt hat in der Vergangenheit über dieses Thema. Und dadurch bewegt sich nichts und dadurch kann halt immer doch wieder irgendein populistischer Konservativer kommen und sagen, ich greife durch. Und schon ist sozusagen alles, was wir längst verstanden haben, einfach unter den politischen Teppich gekehrt und wir kommen einfach nicht voran.
Das ist doch ein guter Abschluss. Bevor wir gleich zu unserer Fragerunde kommen, hast du zum Abschluss noch einen Song mitgebracht, nämlich der dir beim Abschalten ganz gut hilft, der dich in den Feierabend begleitet. Gianna Nannini, Profumo. Magst du vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu sagen, warum italienische Musik?
Ja, ich habe in Rom Erasmus gemacht. Ich sage, bei diesen Vorstellungen, ne, wenn ich irgendwo spreche, dann sagen die immer, hat in Freiburg und Rom studiert. Es war nur Erasmus und bei Erasmus, da studiert man auch ein bisschen, aber es geht auch viel um Rausch und um Begegnung und in Rom hat man auch irgendwie die ganze Zeit andere Sachen zu tun, als immer nur in die Uni zu gehen. Es war für mich eine total schöne Zeit. Ich war da im Sommersemester sinnvollerweise und ich lieb's.
Wir hören einfach mal an den Song nochmal rein.
Sapore,
Ja, vielen Dank, Helena, schon mal. Und wie versprochen, kommen wir jetzt noch zu einer Fragerunde. Nina hat noch eine Frage aus dem Livestream eventuell.
Genau, ich möchte eine der Fragen vorlesen, die es aus dem Livestream gibt. Gibt es eine Regierung oder ein Land, das als Positivbeispiel für seine Drogenpolitik stehen kann?
Da hat ich Portugal im Kopf. Ja, Portugal richtig. Wird meistens genannt. Meines Wissens nach gibt es da auf jeden Fall die Entkriminalisierung von Drogen, aber Helena, du weißt bestimmt mehr darüber.
Genau, Portugal ist sehr früh gewesen, deswegen ist es ein super Beispiel, deswegen gibt es da schon so viele Daten. Das ist nicht meine Lieblingslösung, denn es ist nur Entkriminalisierung. Das heißt, Portugal hat 2001 schon, also jetzt vor 25 Jahren, alle Drogen entkriminalisiert und damit angefangen, die Konsumierenden in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zu stellen. Das heißt, wenn jemand da mit Drogenkonsum auffällt, kommt er vor eine Kommission, die besteht aus einem Suchtmediziner, einer Sozialarbeiterin und einem Juristen, glaube ich, oder so. Und dann besprechen die zusammen, ob es ein Problem gibt. Wenn es kein Problem gibt, kriegt man so ein Knöllchen, sagt man bei uns im Rheinland. Kriegt man so eine Art kleinen Strafzettel, es ist kein Verbrechen, es ist einfach nur sozusagen, ja, hier, bitteschön, auf Wiedersehen, nach Hause gehen, kein Eintrag in irgendein Register, so, ja, wie falsch parken. Wenn es ein Problem gibt, wird massiv geholfen, aber massiv. Und zwar so, dass die Leute wirklich richtig gute, richtig aufwendige Therapien bekommen, dass sie vor allem danach auch unterstützt dabei werden, sich wieder ein anderes Leben aufzubauen, indem sie eben nicht wieder sofort in die alten Strukturen zurückgehen. Und das Ergebnis war, dass innerhalb weniger Jahre die ganzen Zahlen, die ich für relevant halte, massiv zurückgegangen sind. Also HIV-Infektionen -80%, Hepatitis-Infektionen auch so ähnlich, ich glaube -50%, Überdosistote super krass auch zurückgegangen, auch in so einem, Entschuldigung, ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen, aber das ist alles so in so einer Dimension von wirklich mehr als halbiert, die Überdosiszahlen. Die Leute sterben nicht mehr, ja, sondern die Leute kriegen Hilfe, weil die haben das umgedreht. Es geht nicht mehr darum, ist die Person ein Problem für die Gesellschaft, sondern es geht darum, welches Problem hat die Person und wie können wir der Person helfen. Ja?
Helena, ich danke dir für das Gespräch und vor allem auch für deine Expertise. Und ich danke natürlich auch Ihnen fürs aufmerksame Zuhören und fürs Fragenstellen, für die Diskussion, auch an Sie zu Hause im Livestream natürlich. Und natürlich auch aber vielen Dank an die Körperstiftung hier für diesen tollen Abend. Und zum Abschluss. Und für den Preis natürlich. Und zum Abschluss würde ich einfach nochmal sagen, Applaus für Helena Barob.
In der nächsten Folge von Listen to Wissen, unserem Staffelfinale, ist der Politikwissenschaftler Tim Heinkelmann-Wild zu Gast. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die durch Donald Trump wieder besonders aktuell ist. Was passiert, wenn die USA sich aus internationalen Organisationen zurückziehen? Auf den ersten Blick wirkt vieles daran chaotisch und undurchdacht. Tim Heinkelmann-Wild zeigt aber, dahinter steckt oft mehr System, als man denkt. Wir sprechen darüber, warum dieser Rückzug nicht nur mit Trump zu tun hat, was es für die internationale Ordnung bedeutet und welche Rolle Europa dabei spielt, diese Lücken zu füllen. Das hört ihr im Staffelfinale von Listen to Wissen. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert Listen to Wissen am besten direkt in eurer Podcast-App. So bekommt ihr automatisch Bescheid, sobald eine neue Episode online ist. Wir freuen uns außerdem über eine 5-Sterne-Bewertung und darüber, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, die ihn auch unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit an dsp@körber-stiftung.de schicken. Körber schreibt sich dabei mit OE. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körperstiftung in Zusammenarbeit mit Byte FM. Redaktion Nina Ritter, Nadja-Lena Schröder, Friederike Schneider und Liz Remter. Produktion Liz Remter und Danny Steinmeier.